Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fürchten Lehren Podcast. Ich bin Josh, wie immer mit dabei ist Maike. Hallo.
Hallo.
So, und ich sage das jetzt schon seit ein paar Folgen, aber wir haben gar nicht mehr viel, was wir noch vorreden sollen. Wir sind mitten in einem Thema, diesmal sogar eigentlich mitten in einer PDF, die wir jetzt noch splitten müssen für diese Folge.
Oh Gott, ja, stimmt.
Das muss Maike aber übernehmen, weil wir brauchen dann noch ein neues Folgenbild. Das ist ja immer das Schwierigste dran, ne?
Das geht. Ich habe tatsächlich für Belma habe ich sogar schon zwei.
Oh,
das
perfekt.
Das ging sehr flott.
Super. Aber genau, Maike, wir fangen einfach direkt an, oder? Was wird uns denn diese Woche das Fürchten lehren?
Ja, wie letzte Woche, ne, wir sind immer noch bei Hans Belma stehen geblieben. Wir haben letzte Woche seine erste gruselige Puppe kennengelernt.
Die eigentlich schon genug war.
Fairerweise ja. Also da, mich schaudert das immer noch, wenn ich an dieses Foto denke, wo der die Hand da so an die Puppe... Oh, ne.
Ja.
Nicht auf dem Bildschirm, komm, weg.
Ja, das da ist er, ja, genau. Einmal kurz nochmal hingescrollt.
Ja,
aber
furchtbar.
Für euch ist natürlich in der alten PDF, da müsst ihr nochmal selber suchen, aber ihr wisst ja, was sie meint.
Genau, wir sind ja schon gut drauf eingegangen und jetzt sind wir so weit, dass wir uns die zweite Puppe anschauen. Also
und ich habe das Gefühl, das wird nicht besser. Also wir sind jetzt direkt auf Seite 2 der PowerPoint, der PDF.
Ja.
Und ja.
Belmas zweite Puppe, ne? Wir haben das Jahr 1935 im Rahmen dieses Jahres. Ich weiß nicht, ob bevor er die Puppe gebaut hat oder danach. Er war zu dem Zeitpunkt einmal in Paris zu Besuch bei seinen Surrealistenfreunden. Wir erinnern uns, das sind die Leute, denen er schon Fotos der ersten Puppe geschickt hat und die damals super begeistert waren und die sofort in ihrer Zeitung abgedruckt haben.
Ich kann es gar nicht verstehen, aber okay.
Ja, also Belma ist in Frankreich oder in französischen Kunstkreisen ist er über diese Surrealisten schon ein bisschen bekannter geworden, in Deutschland immer noch nicht.
Mhm.
Aber er wohnt zu dem Zeitpunkt, glaube ich, immer noch in Berlin und arbeitet auch munter weiter und im Rahmen dieser Arbeiten eben baut er die zweite Puppe.
Ja, und auch hier, also was man schon an den Bildern sehen kann, die zweite Puppe ist auch wieder wie die erste so ein bisschen eher ein Grundmodell, das dann angepasst wird, je nachdem, was für ein Bild er machen will.
Ja, aber muss man jetzt auch dazu sagen, während die erste Puppe noch so eine, die war zwar fragmentarisch im Sinne von, manchmal werden die Beine abgeschraubt oder die Haare ausgezogen oder so. Das hier ist ein neues Level an fragmentarisch. Das hier ist eigentlich, wir haben einen Punkt in der Mitte, der ist derselbe und alles andere drumherum kann sich verändern.
Ja. Okay, ich beschreibe mal kurz, was wir sehen für alle, die
gerne
zu faul sind, die PDF zu öffnen. Wir haben ein Bild, also ich fange mal unten links an, das ist noch das Normalste. Das ist so ein normaler Körper. Gut, die Beine, die hören nach den Oberschenkeln auf und Arme hat sie immer noch keine. Arme sind scheinbar nicht so sein Ding. Aber der Kopf liegt abgetrennt quasi daneben, die Puppe liegt auf dem Boden und die Haare sind fast so, wie man bei so einem Gore-Film, wenn der Kopf getrennt wurde, die Haare liegen so ein bisschen da wie die Blutpfütze nach einem Kopfabschneiden. Dann haben wir eine, in Anführungszeichen, Puppe, die einfach nur aus Beinen auf Beinen besteht. Also wir haben zwei Beine und auf der anderen Seite sind nochmal zwei Beine. Und was ich hier sagen muss, ich weiß nicht, ob das jetzt nur so aussieht, aber ich sag mal so, anatomisch korrekt sieht da was aus.
Ja, also man hat schon das Gefühl, dass Geschlechtsteile impliziert wurden, mehr oder weniger deutlich.
Ja, genau. Dann haben wir das größte Bild in der Mitte. Da liegt sie so ein bisschen, als wäre sie sich gerade am Räkeln, auf einem auseinandergebauten Stuhl, würde ich mal sagen. Und insbesondere was Interessantes ist, dass quasi die Stuhllehne, Stuhlbein, was auch immer das da ist, kommt aus dem Körper raus und endet in der Hand. Das heißt, es ist quasi ein langer, eckiger Holzarm. Und auch hier keine Unterschenkel, keine Füße und auch sonst keine Arme. Dann unten rechts haben wir quasi Hintern und obendrauf nochmal Hintern.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es von der anderen Seite noch anders aussieht, ob es da noch einen Kopf oder sowas gibt, aber...
Nee, also unten rechts ist dieser Gag, dass eigentlich zweimal die Hüfte aufeinander sitzt und das aber auf den ersten vagen Blick aussieht, als wäre es ein weiblicher Torso.
Ja.
Weil eben oben Rundung, unten Rundung.
Ja, okay, stimmt, ja. Und das letzte Bild, das habe ich mir zum Schluss aufgehoben, weil...
Ja. Viel Spaß beim Beschreiben.
Genau, also wir haben unten nochmal die Hüfte und die Beine und sehr lange, dicke Socken. Und ab Oberkörper sind es einfach nur ganz viele runde Formen. Kugeln, teilweise auch einfach so Steingeflecht aufeinander. So ist so tumorbildend quasi.
Ja.
Mittendrin ein Arm und hinten dran liegt ein Hula-Hoop-Reifen oder hängt an der Wand. Ich glaube, die Figur steht.
Ich glaube auch, sie steht.
Ja, er wirft ja auch so ein bisschen Schatten. Ja. Ah ja, auf jeden Fall. Und ganz oben aber eine Schleife.
Ja.
Auf dem Kopf dann quasi.
Also da gibt es so viel jetzt zu erklären. Wo fange ich da nur an? Vielleicht das Erste und Wichtigste, was der essentielle Unterschied zwischen dieser Puppe und der Puppe davor ist, ist die Einfügung dieser Kugelgelenke. Wir hatten in unserer Puppenfolge, wo es allgemein um Puppen ging, einmal die Erwähnung von Balljoint-Puppen, die ja bis heute immer noch sehr beliebt sind. Wenn wir uns erinnern, letzte Folge, so die Marina Birkova, heißt sie, klar, ich habe den Namen gerade nicht mehr so vollkommen, aber die hat ja auch diese Balljoint-Puppen, also die werden bis heute auch gerne noch benutzt und die waren auch in der Vergangenheit sehr gerne benutzt, weil Belmar war in einem Museum und hatte dort er war spezifisch im Kaiser-Friedrich-Museum, Entschuldigung, und er hatte dort diese Gliederpuppen aus dem 16. Jahrhundert gesehen und dann ging in seinem Kopf plötzlich das Rattern los, so, ich kann eine Puppe so bauen? Oh mein Gott. Und wie man sieht, so, er fängt also an mit diesem Kugelgelenk in der Mitte, was Dreh- und Angelpunkt für jede Puppenkonstellation der zweiten Puppe ist, aber total toll, die Teile drumherum kann ich ja immer wieder neu arrangieren. Solange sie mit Kugelgelenken quasi miteinander verbunden sind, ist es immer noch ein und dieselbe Puppe.
Mhm.
Das heißt also, es ist jetzt egal, ob ich der Puppe vier Brüste gebe oder nur Beine oder einen ganz normalen Oberkörper und einen Kopf oder. Du kannst erstmal alles ranhängen.
Ja.
Und interessant ist da auch, dass er hat diese Puppe aus Teilen der ersten Puppe gebaut. Also dieser Puppenkopf, der da rumliegt, ist tatsächlich auch der Puppenkopf der ersten Puppe.
Okay.
Deshalb sieht dieser Puppenkopf dem vorherigen Puppengesicht so ähnlich. Das ist einfach dasselbe.
Jetzt ist ja die Frage so ähnlich wie Theseus Schiff. Ist ja, es dann, ne? Die zweite Puppe?
Wenn sie aus Teilen der ersten besteht.
Ja, genau. Ist es nicht quasi... Ja, okay, aber da brauchen wir jetzt gar nicht so weit drüber zu reden. Ja.
Schwierig. Ja, ich meine... In aller Fairness, wenn nur der Kopf reingesetzt wird, weil die Beine sind offensichtlich neu. Also oben links das Bild, wo das Ding aus einem Kugelgelenk in der Mitte und vier Beinen besteht, das hat ja gar nichts mehr von der ersten Puppe an sich.
Das stimmt. Die erste hatte ja auch keine zwei festen Beine. Also
ja, eben drum.
Zwei noch, ne? Falls Bein.
Vor allen Dingen keine beweglichen. Der zweite Punkt, der wegen der Schleife, merke ich dann jetzt schon mal gerade hier an, eine rosafarbene Schleife irgendwo anzubringen, ist für Belmar immer so ein Zeichen für diese merkwürdige sexualisierte Sicht, die er auf pubertierende Mädchen hat.
Okay,
also das
ja.
ist immer so eine Konnotation des, oh mein Gott, da ist ein Mädchen und es ist so süß und unschuldig, aber es wird eine Frau, ist das nicht aufregend? Also das ist irgendwie dieses komische, deshalb die Schleife wird öfter vorkommen. Vielleicht nicht auf den Fotos, die ich rausgesucht habe, aber die in seinem Werk ist die Schleife immer gut mit dabei.
Okay, ich wollte eigentlich schon fast in eine lobende Richtung gehen, dass wir hier so ein bisschen so vom Körper sehr auf so, eigentlich von den Körperformen ja mehr auf so schon fast in die Richtung Mutter und also sehr breite Hüften.
Ja, Erwachsener ein bisschen,
genau.
Aber auch nicht so 100.
Ja.
Es ist, ich finde, bei der zweiten Puppe ist es nicht so ganz deutlich unbedingt, was für ein Alter sie haben könnte. Und lobende Erwähnung zumindest dafür, dass die zweite Puppe wirklich eine sehr dekonstruierte Form von Körperbild ist. Also man sieht es ja bei dem Bild oben rechts halt wirklich im Extrem, dass er hatte eine ehrliche Faszination einfach schon für diese Erfindung des Kugelgelenkes.
Ja.
Also dieses, dass eine Puppe mit Beinen anfängt und dann nur noch in Kugelgelenke ausufert, ist tatsächlich auch so was er häufiger macht, nicht nur in dem einen Foto.
Ja.
Und was er auch, wenn er die Puppen darstellt, auch gerne zur Schau stellt. Wenn dann eine Puppe auf dem Bett liegt, in suggestiver Pose, ist dann trotzdem so ein ganzer Haufen Kugelgelenke mit dabei, weil er aus irgendeinem Grund eine ehrliche Faszination für diese Kugelgelenke entwickelt hat.
Kugelgelenke sind auch cool.
Ja.
Eine Frage jetzt gerade noch. Also wir haben ja noch so ein bisschen natürlich die Verbindung zu Kokoschka. Hat er denn mit der Puppe nur Bilder gemacht? Hat er die auch ausgestellt? Weißt du da was? Also, dass die auch mal irgendwo zu sehen war, oder war es halt nur die Fotos, die dann verteilt wurden?
Es ist, also ich habe es nicht so ganz klar rauslesen können, dass das Wichtige, was man sich merken sollte, ist, diese Fotos, die er macht, entstehen in Deutschland. Und in Deutschland fliegt er komplett unterm Radar. Wir sind jetzt auch 35, das ist, wenn die Nazis mitbekommen hätten, dass da ein Typ mit einer komischen Puppe zusammen wohnt, die er für die Kunst fotografiert, da wären die eh nicht so dabei gewesen.
Ja, okay.
Und das heißt, das meiste, was er da macht, ist wirklich sehr zurückgezogen, sehr für sich allein. Und in dem Zusammenhang kann man es mit Kokoschka vergleichen, der eben auch die Puppe halt, ne, so zu Hause sitzen hat, mit der zusammenwohnt, und solange das in den eigenen vier Wänden passiert, who cares.
Ja, okay.
Aber jetzt so, also, dass er wie Kokoschka wirklich jetzt gesagt hätte, ich fahre die Puppe jetzt auch mal aus, oder ich, weißt du, ich mach da wirklich offiziell, ich propagiere die herum und sowas. Nee, gar nicht.
Okay, also mir ging es auch gerade dann so, nicht jetzt so wie Kokoschka, der sie ja dann auch als Mensch behandelt und füttern lässt, sondern auch mehr so Sachen wie, gab es dann Kunstausstellungen, wo die war, also, aber dann in der Zeit wahrscheinlich eher nicht.
Also ich bin mir nicht sicher, ob er die Puppe zu Ausstellungen in Frankreich mitgebracht hat, weil effektiv finde ich immer nur Erzählungen, dass seine Fotos halt sehr viel ausgestellt wurden. Mhm. Aber da ist auch der Punkt, die Fotos wurden teilweise eben auch in Ausstellungen in New York oder so gezeigt. Und ich bin mir sehr sicher, dass er nicht mit der Puppe nach New York geflogen ist.
Ja, okay.
Ob er die jetzt allerdings mal mit nach Frankreich gebracht hat, das könnte ich mir tatsächlich irgendwo vorstellen.
Ja.
Also zum einen, das wäre nicht so der weite Weg, muss man jetzt einfach fairerweise sagen. Und zum zweiten auch, er hat mit einigen Künstlern des Surrealismus, mit Schriftstellern und so, hat er wirklich auch enger zusammengearbeitet, sodass die sicherlich zu irgendeinem Zeitpunkt Kontakt mit dieser Puppe hatten. Also
okay, ja.
Ich kann es mir vorstellen, es ist nur, ich habe es jetzt nirgendwo explizit vermerkt gesehen. Bei Kokoschka ist ja wirklich sehr klar, da war er, dort hat er die Puppe mit hingebracht.
Ja.
Und bei ihm hier ist es so, kann sein, kann auch nicht sein, wer weiß.
Ja, okay, verstehe. Gut, okay, dann können wir weiter im Text. Sollen wir auf die nächste Seite, oder hast du hier noch was?
Nee, ich hab vielleicht noch eine Sache. Also wir hatten bei der letzten Puppe ja gehabt, dass er zwischen 18 und 24 Fotos irgendwie was gemacht hat. Teilweise auch auf die Motivation aus surrealistischen Kreisen hin, dass er da ein paar Fotos gemacht hat. Und die haben gesagt, mach mehr, das ist gut. bei dieser Puppe war er nicht so scheu. Von dieser Puppe gibt es gut 100 Fotos.
Okay, ja gut, jetzt wusste er ja auch quasi,
ja,
er hat seine Fans und er macht es nicht nur für sein privates Album, sondern halt wirklich.
Zum einen das, zum anderen, bei dieser Puppe ist er ja offensichtlich auch, wie gesagt, ne, der Körper wird jedes Mal neu zusammengesetzt. Und hier hat er auch, bei der ersten Puppe war ja, ich dokumentiere, wie ich die Puppe zusammenbaue und wie die Puppe jetzt da fertig steht, und dann dokumentiere ich, wie ich die Puppe nochmal in Pose setze.
Ja.
Das macht er hier gar nicht erst. Also der Bauprozess von dieser Puppe wird gar nicht groß dokumentiert, sondern es wird immer nur die Puppe, so in verschiedenen Präsentationsarten, aber immer die Puppe. Und hier geht er auch richtig rein, und jetzt können wir eins weiter, weil er erzählt auch gerne mit der Puppe. Und er wird so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen eifriger, was die implizierten Bilderzählungen angeht, weil die Puppe jetzt auch mal in Kontexte gestellt wird, die umso deutlicher werden, noch deutlicher als bei der ersten Puppe.
Okay, ja. Ich krieg so langsam Angst, diese Bilder zu beschreiben.
Ja.
Links haben wir auf jeden Fall, da haben wir sogar einen Unterschenkel mal wieder zu sehen, aber nur einen, und also ein Bein. Die Puppe sitzt auf der Treppe und ich würde jetzt mal sagen, die versteckt sich ein bisschen. So sieht's aus, so hinter der Treppe.
Es hat auch so ein bisschen, wenn ein Kind weint und sich so an irgendwie so klein macht, ne? So.
Ja, das stimmt. Nur dass, wenn ich das jetzt richtig sehe, ist der Oberkörper auch wieder ein Hintern, wo dann der Kopf drauf sitzt.
Ja, passiert häufiger.
Ja, aber naja, gut. dann haben wir, also ich nehme zuerst das untere Bild, da sind es einfach, wenn ich das richtig sehe, einfach nur die Beine aneinander, ohne irgendeinen Körper, einfach nur quasi, also vier Beine, zwei auf zwei immer so aufeinander gesteckt auf dieses Kugelgelenk.
Genau.
Die so über einen Stuhl liegen.
Aber so übereinander geschlagen.
Genau,
ne?
Halt schon so dieses, so wie ich eigentlich auch gerade fast da sitze, nur ein bisschen weiblicher noch. Also die Beine so übereinander geschlagen, genau wie man das halt so macht, wenn man als feine Dame am Stuhl sitzt. Genau. Oben dann, das Bild erinnert mich so ein bisschen an ich musste direkt an so ein Fantasy und so eine Fee denken, so Feen-Fotoshoot im Wald.
Ja, mit so einem schönen Magiebusch dahinter.
Ja, genau.
Ne? Den hübschesten mit den meisten Blättern sucht man sich dann raus.
Genau, wobei, wenn das hier der hübscheste mit den meisten Blättern war, dann hat er...
das war ein sehr kahler Wald.
Ja, genau. Aber vor allem stehen da dann einfach wieder diese Oberschenkel und also diese Beine aus dem ersten, auf der ersten Seite, wo die Beine an Beine gehangen sind. Nur diesmal stehen die. Also einmal stehen die Beine und einmal hängen sie in die Höhe. Halt so, als würde sie sich so ein bisschen räkeln und so... Ja, ich stehe hier gerade unter diesem Baum im Wald. Ich bin ein Fotomodel.
Da.
Nur halt, hier haben wir auch keinen Kopf, sondern halt nur Beine und Schritt. und dann rechts, das Bild ist,
stimmungsvoll.
Ja, es ist ja, also grundsätzlich von der Puppe her das Normalste.
Ja,
es hat Beine, okay, sogar ein Oberkörper mit einer Brust, die rausguckt.
Ja. Ein Kopf,
Haare, die sogar so übers Gesicht hängen, wirklich. Die Arme sieht man nicht, die könnten aber auch unter dieser Decke, unter der sie steckt, einfach versteckt sein.
Ja.
Und sie steht aber in einem unheimlichen Keller, der sehr heruntergekommen ist und hat noch so eine Vase, nennt man das, so eine Gießkanne quasi neben sich stehen.
Genau.
Ich nehme an, dass, naja, also es erinnert mich auf jeden Fall so ein bisschen an so ein... so ein Mädchen, das im Keller gefangen gehalten wird.
Ja, also ich hatte spontan irgendwie so Martyrs-Flashbacks, wenn das Kind da am Anfang aus diesem verlassenen Fabrikgelände rausrennt. So, oh boy.
Ja.
Das Wichtige ist erstmal so, diese Puppe ist jetzt offensichtlich auch in verschiedenen Kontexten unterwegs. Also sie ist nicht nur, wie das bei der ersten Puppe war, immer an einer Hauswand oder auf einem Bett, sondern die hier, die geht auch mal raus, die geht auch mal in den Keller, ne? Die ist...
Man kennt's.
Ja, die ist mal überall ein bisschen unterwegs. Und interessant, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, so gerade was die Sache mit dem Keller und der Treppe und so angeht. Es war damals so, dass auch, wie gesagt, wir sind immer noch 35, Nazi-Ideologie plädiert sehr dafür, dass das Heim und das Haus etwas ganz, ganz Exquisites und Tolles ist und irgendwie auch was man hoch einschätzen muss. Ne? Deshalb hat ja die Frau auch daheim zu sein und alles anständig zu machen, damit das alles funktioniert. Und bei dem Bellmer war es eben so, dass wenn er so eine unheimliche Puppe jetzt in so einen häuslichen Kontext setzt, dass das, ich meine, wir finden es ja jetzt immer noch unheimlich, aber man muss sich überlegen, wie viel krasser es für damalige Zeitgenossen gewesen sein müsste, die eben mit dem Heim nur diese Wohlfühlbilder verbinden, die propagiert werden.
Ja.
Weil so ein unheimliches Heim oder eine unheimliche Szene in einem Heim, wie jetzt diese Treppe, an der Treppe ist ja nichts verkehrt erstmal, aber dass da irgendwie dann so eine gruselige Puppe drauf rumhängt, das ist halt was, ne? Würde dir kein Nazi so bestätigen, dass du da irgendwo drucken sollst, also wären sie nicht dabei.
Ja.
Es sei denn, um zu zeigen, dass die moderne Kunst scheiße ist. Dann ja, aber unter anderen Umständen nein, auf keinen Fall.
Ja, gut. Okay.
Also, das nur so kurz dazu, warum der Kontext sich plötzlich erweitert. Ebenso, diese Bilder werden sehr viel dramatischer. Also, das war ja vorher schon so, dass die Bilder eine irgendwo dramatische Beleuchtung hatten und dass er so sich sehr am expressionistischen Film auch gerne bedient hat. Aber hier, ich finde so gerade das Waldbild, wo diese Puppe vor dem Busch steht, wo sie so ganz extrem angestrahlt wird, er versucht jetzt wirklich sehr, sehr scharfe Konturen da rauszukitzeln und so richtig, das Bild ist nicht nur merkwürdig, weil die Puppe drin ist oder es ist nicht nur unheimlich, weil die Stimmung so ein bisschen vage ist, es ist auch echt mit dem Licht, mit dem Schatten wollen wir da nochmal zusätzlich ein bisschen was rauskitzeln.
Ja, also es ist auch wirklich, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, aber es ist auch wirklich einfach, es sind wieder gute Fotos. Also
ja,
wirklich
durchaus.
Sehr gute Schwarz-Weiß-Fotografien, wobei das eine ist sogar in Farbe.
Ja, das unten mit den übereinander geschlagenen Beinchen.
Ja, wo dann so ein roter,
ja
es ist ein bisschen eklig. Aber, aber es ist so, also auch das Bild im Wald gerade, von der Belichtung, es hat nochmal so ein ganz eigenes Gefühl, würde ich mal sagen.
Ja, absolut. Also das ist so das Ärgerliche daran. So zwiespältig ich auch auf die ganze Puppennummer schaue, es ist halt, die Bilder, die rauskommen, wenn man nur das Foto sieht und man hat gar keinen Kontext dazu, hat man trotzdem eine sehr starke Reaktion auf das, was man sieht, weil er diesen Vibe vom Unheimlichen so perfekt trifft. Also gerade oben bei dem Foto, wo diese Puppe sich wirklich einfach wie so eine Fee ein bisschen im Wald räkelt, ist halt, aus irgendeinem Grund aktiviert das meine Unheimlichkeitsrezeptoren im Hirn und die feuern ohne Ende. Also das kriegt er wirklich extrem gut hin.
Ja.
Plus zusätzlich, ich finde, das sieht man bei der Treppe und das sieht man auch bei dem Kellerbild gut, in diesen Fotos ist immer auch so eine merkwürdig implizierte gewalttätige Stimmung, nenne ich es jetzt mal so ganz grob. Also es ist jetzt nicht so, dass die Puppe aktiv geschlagen wird auf diesen Fotos oder so, aber die Fotos strahlen häufig dann auch so übergriffige Vibes aus. So, wenn ich das Foto von der Puppe im Keller sehe, habe ich nicht das Gefühl, ach, das ist nur eine unheimliche Puppe in dem Keller, sondern das ist wirklich, die sieht echt aus wie eine geschlagene Ehefrau oder wie ein Opfer von Trafficking, was da irgendwo festgehalten wird.
Ich meine, jetzt musste ich gerade noch im Kontext des Holocaust und der Judenverfolgung auch so ein bisschen dann so denken an diese so, die sich halt verstecken muss im Keller. Ja. Genau, also
ja, also irgendwie so dieses, ne, was der Bellmer halt in diesen Fotos wirklich gut trifft und was er vermutlich auch so treffen wollte, ist diese Verbindung von, du hast etwas Brutales oder du hast etwas Perverses, weil diese Puppe auf 99% der Fotos halt auch unbekleidet ist.
Ja.
Und das wird kombiniert mit etwas absolut banalem Alltäglichen, sei das ein Treppenaufstieg, ein Busch, ein Stuhl, auf dem man sitzen kann, ein Keller, den jeder zu Hause hat. Also so
wobei
quasi,
der Keller ist schon an sich ein bisschen.
Ja, der Keller, da hat er sich schon die gröbste Ecke rausgesucht. Allerdings, fairerweise, ich war auch schon in Berliner Kellern unterwegs und wenn ich die in Schwarz-Weiß ablichte, wenn das Mauerwerk da ein bisschen unruhig ist und da ist noch ein Rohr in der Wand, dann sehen die alle so aus. Also
okay, ja.
Das kann der normalste Keller von Welt sein. Der Schwarz-Weiß-Kontrast, der tut da auch nochmal ein bisschen was dafür.
Okay, verstehe.
Und natürlich, wie soll es anders sein, wenn ich hunderte von Fotos schieße, dann habe ich natürlich auch irgendwie vor, die nochmal zu veröffentlichen. Also kommt 1936 gleich die nächste Veröffentlichung hinterher.
Mhm.
Es ist nicht ganz klar. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu dumm, es anständig rauszulesen. Es ist nicht ganz klar, ob das wirklich eine neue, eigenständige Veröffentlichung war oder ob es sich da wirklich nur um eine Übersetzung handelt, weil das erste, was er geschrieben hat, dieses Heftchen mit den 10 Fotos seiner ersten Puppe, war eigentlich auch auf Deutsch geschrieben.
Ja.
Aber sein Fankreis ist ja in Frankreich. Das heißt, jetzt kommt La Poupée auf Französisch und ich nehme stark an, dass das eine etwas angepasste Überarbeitung war, aber in erster Linie eine Übersetzung für die ganzen Fans in Frankreich. Aber ja, sei es drum, es hat unter anderem einen Essay, wo er halt wieder drüber schreibt, wie obsessiv er auf diese Puppe getrimmt ist und wie toll er das alles findet und wo er auch wieder so ein bisschen seine komische Seite, seine äußerst komische Seite rauslässt.
Nicht so wie bei den Puppen, wo er seine normale Seite rausgelassen
ja,
hat.
Ja, also ich sollte dazu sagen, dass das Buch, den Essay als solchen, habe ich nicht im Kompletten gelesen. Das heißt, eventuell tue ich ihm Unrecht, weil ich kenne nur Textstücke, die eben zitiert wurden von anderen Leuten. Aber also eventuell haben die sich wirklich die schlimmsten Sachen rausgesucht und es gibt irgendwas, was das nochmal relativiert. Aber oh boy, die schlimmen Textstücke sind schon richtig unangenehm. Also er erzählt dann irgendwie von Mädchen, die auf dem Dachboden spielen. Und alles ist schön und gut und das ist ein ganz normales Spiel, was Kinder halt so machen. Und dann wird das Spiel plötzlich pervers und dann fängt er an, so über rosa Falten zu fantasieren. Und
okay.
Rosa Falten in dem Kontext kann eigentlich nur die eine Sache bedeuten.
Mhm.
Und dann ist irgendwie auch, wenn Leute über ihn schreiben, wie er über diese Mädchen schreibt, ist das auch so ein bisschen in dem Ton von wegen, und Bellmann nimmt Rache an den kleinen Mädchen für ihre Unerreichbarkeit, indem er also eine Puppe schafft, die man mit aggressiven Fingern erforschen kann. So, what the fuck?
Oh nein.
So, was habe ich da gerade gelesen? Und so, ich meine, ja, okay, de facto hat jetzt die Autorin oder der Autor hier sehr klar aufgeschrieben, was das Problem an dieser ganzen Nummer ist, aber es ist irgendwie immer noch so dieses, ich kann nicht sagen kulturell schön geredete, aber weißt du, so irgendwie, es ist immer noch nicht das Kind beim Namen genannt. Also irgendwie, wenn jemand mit aggressiven Fingern eine Kinderpuppe erforschen will, weil er das richtige Kind nicht anfassen kann, ist das so für mich, okay, Alarmglocken, hallo, Polizei.
Ja.
Also vielleicht bin ich da aber auch einfach nur empfindlich. Das kann jetzt natürlich auch sein.
Also, nee, würde ich nicht sagen. Ich muss auch nochmal sagen, wir reden hier gerade über ein ganz anderes Level von unheimlich,
ja.
Das auch gar nicht bei Freud vorkam, zumindest kann ich es gerade nicht zuordnen, nee. Aber dieses einfach nur sexuell Unheimliche in diese Richtung. Mm. Also allein diese wie du es gerade vorgetragen hast, ja. Hat mir Gänsehaut gemacht.
Ich finde, es ist so ein Fall von unheimliches Handlungspotenzial. Es ist ein Fall von an der Sache selbst, an der Idee, dass jemand eventuell pädophil ist, ist nichts unheimlich erstmal. Ja. Das Unheimliche ist für mich, wenn ich nicht, also und bei Belmar ist das ganz extrem, man kann wirklich, vielleicht auch, weil die Leute das echt immer so zwiespältig beschreiben, ich kann aus dem, was ich über ihn gelesen habe, nicht aktiv zuordnen, was war hier jetzt die Phase, und das Unheimliche ist daher dieses nicht aufzudeckende Handlungspotenzial. So hat er wirklich irgendwie vielleicht mal was in diese Richtung versucht und alle waren zu höflich, es aufzuschreiben. Hat er nie was in diese Richtung versucht und er hatte einfach nur diese merkwürdigen Gedankenexperimente, die unter anderem sehr besorgniserregende Textstücke erschaffen haben. Also was genau ist da die Phase? Und wenn ich dann halt nicht weiß, mit was ich es zu tun habe, dann sind wir wieder in diesem Unsicherheit-schafft-Unheimlichkeit-Bereich.
Ja, das stimmt.
Also das wäre so die nächste Erklärung, die ich da irgendwie ranbringen könnte.
Ja, ich hätte noch eine Frage in diesem ganzen Kontext. Also ich habe ja auch schon für das nächste Thema recherchiert. Ich sag's jetzt einfach mal, das wird das nächste Thema Sexpuppen.
Ja.
Da kam Belmar auch vor als Vater der modernen Sexpuppe, was in diesem Kontext das Ganze nochmal ein bisschen gruseliger macht. Ja, oh. Aber was ich jetzt hier gerade erwähnen wollte, ist, ich habe nämlich auch schon mal kurz weitergeblättert und du hast keine dritte Puppe, ne?
Nein, die zweite Puppe und dann...
Genau, Ende. Und laut der... Also laut meiner Quelle, die ich da hatte, das ist aber auch wirklich eine Sexpuppenseite, haben die noch eine dritte Sexpuppe aufgezählt, wo sie das ganz rechte Bild dargestellt haben. Hast du irgendwas dazu gefunden, dass da unterschiedliche Meinungen gibt?
Nicht 100%. Also das Problem ist, dass unter der zweiten Sexpuppe alles quasi eingefasst ist, was dieses Kugelgelenk hat. Und die Abtrennung ist nicht immer ganz sauber, weil ich dachte auch, dass diese zweite Sexpuppe, jetzt sage ich auch schon Sexpuppe dazu, ach um Gottes Willen, dass die zweite Puppe eigentlich mehr diese merkwürdigen Ausuferungen hat mit den verschiedenen Armen und Oberkörpern und sowas dran. Und ich war sehr irritiert von dem Bild im Keller, weil ich dachte so, das sieht auch irgendwie echt ungewöhnlich aus, weil es auch eine richtige Brust und so hat. Ich habe aber nicht wirklich Näheres dazu gefunden. Und ich war auch irritiert davon, dass es heißt, er hätte nur irgendwie zwei Puppen gemacht, weil je nach Foto sieht das wirklich aus, als müsste es mehrere geben.
Mhm.
Also gerade auch von der zweiten, es gibt so Fotos, wo die zweite Puppe im Wald irgendwie aufgehängt wurde und man immer von unten Fotos nach oben schießt. Und ich da teilweise saß und dachte, ich würde diese Fotos nicht als dieselben Fotos zählen, wie jetzt die Puppe, die hier die Beine übereinander schlägt oder so. Aber keine Ahnung, das ist alles ein bisschen verworren.
Also in meiner Quelle ist dann auch diese als die dritte Sexpuppe benannt, und zwar aus 1937, also auch 2 Jahre später.
Okay.
Und
ich meine, es könnte gut sein, fairerweise. Also.
Ja, also, aber, also wie gesagt, diese Seite, die ist jetzt, ich gebe die Quelle, machen wir mal in die
ja,
Quellen
tun
dazu.
Wir mit dazu.
Nächste Woche gehe ich da auch sowieso nochmal drauf ein. Aber diese Seite ist sowieso, das Zitat habe ich dir auch, glaube ich, schon in Skype mal geschickt, weil ich zitiere, 1937 schuf er eine dritte Sexpuppe, aber diesmal war es noch seltsamer und schrecklicher. Es sah ein bisschen gruselig aus und die meisten Leute werden keinen Sex damit haben.
Ja, und, ich meine fair.
Wie gesagt, okay, da ging es jetzt auch um Sexpuppen. Davon hast du jetzt auch gar nichts erwähnt, dass die, also gut, außer jetzt das mit den Fingern ertasten.
Ja.
Aber wir wollen da auch gar nicht, glaube ich, viel
weiter
drauf eingehen mit dieser Puppe.
Fairerweise, man kann sich vorstellen, wenn die Alarmglocken erstmal losgehen, ich habe das akribisch gelesen und nirgendwo würde angedeutet, dass er in irgendeiner Art und Weise dasselbe versucht hätte wie Kokoschka, dass er wirklich aktiv die Puppe als Sexpuppe benutzen wollte. Fraglich wieder, ob das einfach keiner aufgeschrieben hat, weil auch die Menschen immer sehr betonen, dass der Mann wirklich für sich alleine war, allein in seiner Wohnung, wo niemand zuschaut, außer seiner Frau, die nur einmal erwähnt wird in dem Jahr, als er sie heiratet, und dann später nochmal in dem Jahr, in dem sie stirbt, und danach nie wieder. Also ich weiß auch nicht, wie deren Einstellung zu der ganzen Nummer war. Aber ja.
Ich nehme an, sie fand das toll.
Ja, ich meine, fairerweise, wenn man es ist jetzt ein blöder Vergleich zu machen, aber wenn man seine Leute kennt, ne, wenn ich mich mit dir unterhalte und du sagst, boah, ich habe ja letztens einen Film gesehen, da wurde jemand geköpft und das Blut floss in Strömen, es war so toll, würde ich das auch anders einordnen, als wenn irgendein fremder Mensch auf der Straße sagt, letztes Mal habe ich einen Film gesehen, da wurde jemand geköpft, das Blut floss in Strömen, es war so toll. Ich denke so, okay.
Ja, gut.
Also vielleicht ist das, wenn du als Frau mitbekommst, quasi wie der Mensch sich im Alltag verhält, vielleicht sagst du dann, ja, das ist halt, das macht er halt als Kunstwerk und fertig.
Ja, okay, verstehe.
Also ich weiß es nicht, ne, aber.
Naja, gut, okay, ich glaube, wir driften hier gerade ein bisschen ab. Auf jeden Fall ist Kokoschka ein gruseliger Mann und hat eine gruselige Puppe gemacht. Das sagen sogar die Sexpuppenseiten.
Ja, Belma auch. Ne, wir sind bei Belma, aber
stimmt,
prinzipiell.
Ja. passt trotzdem. Ja. Nee, gut, das passt nicht, weil Kokoschka hat keine Puppe gemacht.
Nein,
der hat eine machen lassen. Aber
genau.
Ja.
Ja, der wichtige Part ist jetzt eigentlich so dieses, aber was soll das jetzt alles mit der Puppe?
Ja.
Und da ist so, wo die Meinungen auseinandergehen. Weil, ich meine, da können wir auch eins weiterschalten. Wir haben jetzt, ich reite sehr auf diesen sexuellen Konnotationen rum, weil ich die einfach mega creepy finde und super unangenehm. Und ehrlich gesagt auch bedenklich, aber hey.
Ich will mal gerade einwerfen, dass das rechte Bild auch als zweite Puppe bei der Sexpuppenseite aufgeführt wird und da steht noch nichts dabei, dass die unheimlich ist und man keinen Sex damit haben will. Also,
ja, was merkwürdig ist, weil das definitiv eigentlich noch seine erste Puppe sein sollte, wie man
oder
an dem Klumpfuß
Puppe?
Irgendwie merkt.
Ah ja,
aber
okay.
Hey,
nee, stimmt, das war die erste Puppe.
Ja.
Tut mir leid, ich muss aber trotzdem, da
ja,
haben sie
aber
auch noch nicht geschrieben, dass man keinen Sex damit
ja,
haben will.
Ja, die guck mal, wie die guckt, ne? Aber der Clou ist jetzt folgender, es gibt auch eine andere Erklärung, warum diese Puppen interessant sind für Kunstgeschichte. Und das kommt aus dieser ganzen Vergangenheitsnummer mit, ich bin sauer auf meinen Vater, ich mag keine Autoritäten, übrigens die Nazis finde ich kacke. Da kommen wir nämlich jetzt zu
da stimme ich dann mal mit Belma überein, also zumindest der Nazis-Part, ja.
Da kommen wir nämlich zu einem unterhaltsamen Punkt. Diese Puppen sind alle so in den 30er Jahren entstanden. Wir wissen ja, in den 30er Jahren war in Deutschland einiges los.
Ja.
Und es gibt also die Behauptung, und persönlich muss ich jetzt sagen, ich kann das auch nachvollziehen und ich würde auch nicht unterstellen wollen, dass das nur an den Fingern herbeigezogen ist, dass Belmas Puppen durchaus auch als Stellungnahme gegen Nazi-Propaganda gesehen werden können und als seine Art zu zeigen, dass er dieses Ganze, was mit dem deutschen Staat jetzt passieren soll, dass er das nicht unterstützt. Und vielleicht dazu, um zu erklären, seine Puppen sind nie naturgetreue Modelle. Es ist irgendwie immer entweder was Fragmentarisches oder was Mutiertes oder in irgendeiner Art und Weise eine unheimliche Form in einer super merkwürdigen Pose aufgenommen mit krasser Belichtung. So wirklich drauf abgezielt, dass du, selbst wenn die Puppe wie jetzt rechts, wenn sie dir so einen Schlafzimmerblick zuwirft, du siehst das immer noch und bist erstmal like,
ja.
Okay. Und der Schlafzimmerblick macht es dann nicht besser. Und da muss man eben sehen, was das Frauenbild der Nazis war, was quasi durch die Bevölkerung ging, was eine Frau eigentlich zu sein hat, wie die eigentlich auszusehen hat, was ihre eigentlichen Qualitäten zu sein haben. Und da hatten die Nazis schon sehr klare und feste Vorstellungen. Also es gab gerade in der Kunst, ne, die Frau ist so eine gute Arbeiterin, die ist viel zu Hause, die ist brav, die ist anständig angezogen, meistens so hochgeknöpft, dass du ja nichts siehst. Vor allen Dingen nichts Erotisches, das hatte da nichts zu suchen. Die Frau hat nämlich eine gute Mutter zu sein. Und ja, Mutter werden halt auch mit Sex zu tun, aber die sexy Seite von der Frau, die wollen wir gar nicht sehen.
Ja.
Das macht eine anständige Frau einfach nicht. Und da ist eben so dieses, jetzt kommt der Belma im Gegensatz dazu. Mit körperlich abstrakter Frau, mit sexy, verführerischer Frau, mit was zur Hölle ist das Frau? Weil es hat einen Besenstiel als Bein und
keine Arme.
Keine Arme, genau. Also, was? Und da ist eben so dieses, ja, irgendwo ist es durchaus ein Anti-Nazi-Kunstwerk, weil dieser perfekte Körperkult, so, das ist ja, das hat man ja heute noch, wenn jemand Nazi sagt und Propaganda, denken die Leute sofort an den arischen Mann,
ja,
weil das da so reingestampft wurde. Und jetzt kommt da halt ein Künstler, der eine Puppe zum Ersten, aber vor allen Dingen so eine sehr zerstückelte, komische Puppe als begehrenswert darstellt.
Ja.
Man kann sich drüber streiten, wie begehrenswert man das jetzt persönlich empfindet, aber es ist ja offensichtlich die Konnotation der Aufnahmen. Und
ist ja immer auch die Frage, was mit dem Bild, also was er damit darstellen wollte. Und ich meine, die Posen, in die er sie wirft, sind einfach, die soll was Sexuelles darstellen.
Absolut.
Das kann einfach keiner widersprechen.
Und das ist auch so ein bisschen das Interessante daran, dass fairerweise, da verstehe ich, muss ich jetzt ehrlich sagen, da verstehe ich auch Bellmars Gedankenexperiment des, du erkennst, dass es erotisch sein soll.
Ja.
Auch wenn du selbst nicht findest, dass es das ist, du erkennst aber, dass es diesen Ausdruck hat. Und dass das irgendwie was ist, was interessant ist. Und ich glaube, fairerweise, dass vielen Menschen es damals ähnlich ging, dass sie durchaus erkannt haben, was die erotischen Qualitäten sind, selbst wenn sie nicht vorhätten, mit irgendeiner dieser Puppen zu schlafen.
Ja, also ich muss auch sagen, ich finde die Puppen, die sehen richtig interessant aus. Gut, weiß ich nicht, ob ich das so sagen, aber gerade für Kunst, als Kunst gesehen und gerade dann im Kontext des Surrealen mit den Figuren, die wir hier teilweise hatten, ist das einfach auch wirklich richtig gut. Also da vom Künstler richten muss ich als Laie einfach sagen, ich finde das auch richtig gut. Mir machen halt mehr der Kontext Probleme, wenn es dann heißt, und er hat die gebaut, weil er auf seine Nichte, Cousine stand, die so viel jünger war und die jungen Frauen alle so unerreicht sind.
Ja.
Das ist eher das Problem. Also künstlerisch, muss ich sagen, finde ich das wirklich also auch einfach interessant anzugucken.
Absolut. Also das geht mir ähnlich. Ich finde auch, dass, wie gesagt, die Art, wie er die Fotos aufnimmt und sowas, da sehe ich durchaus eine gewisse Kunstfertigkeit drin. Ich habe nur auch, der Kontext macht das so absolut furchtbar, dass ich gar nicht weiß, wo ich das einsortieren soll für mich persönlich.
Ja, genau, das ist das Problem. Also, hätten wir einfach nur die Bilder durchgeguckt, aber der Kontext wird auch überall gegeben, also selbst auf dieser Sexpuppenseite wird der Kontext dazu gemacht, der fand seine Cousine toll, die war aber so jung und deshalb hat er die Puppe gebaut.
Ja, und dann so, okay.
Ja, wo man jetzt denken würde, die versuchen eigentlich Sexpuppen als was Normales und Gutes darzustellen, aber schreiben dann auch so Text. Also,
wobei,
wir kommen da nächste Woche zu.
Ja, ich denke, fairerweise, wenn man in irgendeiner Art und Weise pädophile Gelüste hat, dann tausendmal lieber ist es mir, dass sich die Person eine Puppe baut und das mit der Puppe ausarbeitet, anstatt das anderweitig auszuleben.
Das ist natürlich wahr.
Fairerweise.
Das wird auch ein unheimlicher Aspekt, auf den ich gar nicht so viel eingehen will, aber den wir nächste Woche reden werden.
Ja, wir machen hier erstmal weiter.
Ja,
nämlich, es gibt auch für Bellmann noch ein Leben nach den Puppen. Er ist für diese Puppen hier sehr, sehr bekannt und so, aber ja, es gibt auch noch Dinge, die er danach in seinem langen Leben gemacht hat. 38 erstmal ein Schicksalsschlag, nämlich seine Frau stirbt an Tuberkulose.
Mhm.
Und das sind die einzigen beiden Sachen, die ich von seiner Frau weiß. Weil, dass sie ihn geheiratet hat, 28, glaube ich, und dass sie 10 Jahre später an Tuberkulose gestorben ist. Danke, Margarete, das ist alles, was wir von dir erfahren. Jetzt ist allerdings inzwischen auch so weit, nicht nur ist die Frau tot, sondern 38 haben die Nazis endlich mal bemerkt, wer Bellmar ist und dass Bellmar in Frankreich so bekannt ist und dass seine Puppen so merkwürdige Sachen tun. Also bekommt er erstmal den heißen Stempel der degenerierten Kunst. Ich persönlich halte es durchaus für möglich, dass die Ausstellung, über die wir gesprochen haben, vielleicht ein bisschen mitverantwortlich ist, weil was wir damals uns nicht angeschaut haben, was aber vermerkt ist, Bellmar hat wohl auch bei der Ausstellung Puppenkunst irgendwo gezeigt. Mhm. Ich weiß nicht, ob Fotos oder ob eine tatsächliche Puppe, aber ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass das Schwarze Korps ja eh schon einen Artikel drüber geschrieben hat, von wegen, oh mein Gott, das ist alles so dumm und guck mal, was die machen in Frankreich, wenn die irgendwie mitbekommen haben, dass da dann deutsche Künstler dabei waren, da gehst du dann gleich mit dem Degeneriert-Stempel durch und tust halt auf jede Kunst, die dir nicht gefällt.
Ja.
So oder so, woher auch immer sie es wussten, für Bellmar war sehr klar, das hier wird jetzt nichts mehr in Berlin, ich muss hier weg. Also wandert er erstmal aus nach Paris und noch ist das Puppenthema nicht so ganz beendet. Also er baut keine Puppen mehr so wirklich, aber zumindest er malt sehr viele Puppen. Und unterhaltsamer Fun Fact an der Seite, während er 38 in Paris ist, malt er nicht nur Puppenbilder, sondern er hilft der französischen Resistance. Er ist ja eigentlich Werbegrafiker und Texter und er faked Ausweise für diese Leute und verteilt die dort, weil er ist immer noch sehr gegen die Nazis eingestellt.
Sehr gut.
Umso drastischer ist, und das ist so ein Punkt der Geschichte, der an mir vollkommen vorbeiging, 1939 wird er aber plötzlich interniert. Im Lager Combe des Milles.
Mhm.
Das ist eine alte Ziegelei, die während des Zweiten Weltkriegs in Frankreich ein Lager für unerwünschte Ausländer wurde. Weil die Franzosen, die sich im Krieg mit Deutschland befinden, haben natürlich gemerkt, dass sie einige deutsche Auswanderer vor Ort haben und vermutlich Angst gehabt, dass das in irgendeiner Art und Weise Agenten sind, dass die Infos rüberspeisen. Vielleicht war man einfach auch wirklich stinkig, man weiß es nicht, aber jedenfalls Bellmer als Deutscher zählte zu diesen unerwünschten Ausländern. Interessanterweise wie einige osteuropäische Juden.
Okay.
Ich weiß nicht, warum explizit die, aber weil die waren vor Hitler und Stalin nach Frankreich geflohen und aus irgendeinem Grund wurden die aber auch mit in dieses Camp interniert und teilweise auch von diesem Camp aus rüber in die Konzentrationslager gefahren. Okay. Also was auch immer da los war. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt, als sich Bellmer also 39 in diesem Lager befindet, gibt es gut 1500 Gefangene vor Ort.
Okay.
Und für diese 1500 Gefangenen gibt es ganz genau 2 Toiletten im ganzen Lager. Die Leute müssen neben den Ziegelöfen schlafen, weil es auch gar nicht wirklich eingerichtete Schlafräume gibt. Und ja, also es gab Fenster im zweiten Stock, die Selbstmordfenster getauft wurden, weil viele Leute, wenn sie wussten, dass sie deportiert werden sollen, einfach sich aus diesen Fenstern in den Tod gestürzt haben.
Ja.
Also alles in allem, es ist eine absolut furchtbare und menschenfeindliche Umgebung. Und innerhalb dieses Lagers trifft der Bellmer auf Max Ernst. An den erinnern wir uns, der war damals auch bei der Ausstellung mit bei. Auch ein surrealistischer Künstler, leider auch Deutscher, deshalb leider auch hier.
Ja, okay.
Und mit dem unterhält er sich also viel und sie stellen fest so, hey, wir sind auch beide Künstler und die einzige Form des Widerstandes, die von uns aus wirklich was bringt, ist gemeinsam Dinge erschaffen. Also machen sie zum einen das Wandgemälde auf der Folie links unten, dass sie auch wirklich in diesem Lager an die Wand malen. Zum anderen, der Bellmer malt sehr viele Porträts von seinen Mitgefangenen, bevorzugt von Künstlermitgefangenen auch. Und vielleicht an diesem Punkt noch ein kleines Schmankerl. Die Wiki-Seite des Camps listet die berühmten oder bekannten Internierten auf.
Okay.
Und zählt alle Künstler auf, außer Bellmer. Ich weiß nicht wieso, aber Bellmer saß dort auch und hat eifrig seine Mitgefangenen gemalt. Und diese ganze Phase, es wird nicht klar gesagt, inwiefern sie sich auf ihn ausgewirkt hat. Interessant ist nur, dass er bei der Auflösung des Camps eben dann wieder entlassen wird und sich trotzdem immer noch geweigert hat, zurück nach Berlin zu gehen. Also ich glaube, 1940 kommt er aus diesem Camp raus und er geht aber zurück nach Paris. Also auch als der Krieg vorbei
also
ist.
Er ist aus dem Camp einfach dann rausgekommen.
Er wurde entlassen, in Anführungszeichen quasi.
Okay.
Und also ich fand es interessant, weil er hat ja irgendwie was, wenn autoritäre Mächte gegen ihn walten und obwohl eigentlich ja jetzt der französische Staat ihn da auch weggesperrt hat und ihn echt in eine richtig furchtbare Umgebung gebracht hat, der Hass gegen die Nazis ist immer noch so stark, dass er sagt, lieber bleibe ich in Frankreich und gehe wieder zurück nach Paris.
Ja, okay.
So, okay, da war er, also und das sind alles so Punkte, wo ich mir denke, wenn die Leute sagen, nein, er wollte ein Zeichen gegen Nazis setzen, also, ja, ich denke schon, dass das für ihn eine sehr starke Motivation durch sein ganzes Leben hindurch war. Weil selbst in so einer Situation hier, wo er genauso gut hätte sagen können, ja, die Franzosen sind genauso scheiße, ich gehe weg, ich mache jetzt nur noch mein Ding. So, nee, er aus Prinzip ist er trotzdem geblieben. Also,
ja, okay.
Okay. Und ja, kaum ist der Krieg beendet, bringt er auch ein weiteres Buch heraus, was dann die Spiele der Puppe sind, wo jetzt Fotos von der zweiten Puppe drin sind. Zusätzlich hat ein befreundeter Surrealist, der Monsieur Éloire, der diese Ausstellung da mit organisiert hatte, der hat ihm noch ein paar Kurzgeschichten oder Gedichte irgendwie was in die Richtung dafür geschrieben. Und wegen des Krieges, weil das schwierig ist, Sachen zu produzieren, dauert es eine ganze Weile, bis das Buch rauskommt. Aber als das Buch endlich rauskommt, und ich glaube, es ist erst 49, dass sie das wirklich verlegen können, gehen sie noch die extra Meile, die Seiten sind rosafarben und es wurde noch Parfum auf das Buch gestäubt, damit das Buch auch noch duftet.
Oh ja.
Also, das ist das letzte große Projekt mit einer tatsächlichen Puppe, das Bellmer startet. Danach geht er nämlich weiter zu Puppen machen ist nicht mehr so seins, aber Puppen interessieren mich immer noch. Und interessant sind 2 Dinge. Zum einen habe ich gelesen, das Puppenmachen hat er aufgegeben, weil er so traurig und erschüttert war, dass seine Frau gestorben ist. Und ich, keine Ahnung, wer auf die Idee gekommen ist, weil seine Frau bis zu dem Punkt nie irgendwas mit den Puppen zu tun hatte und ich ehrlich verwirrt war, was die Idee ist. Vor allen Dingen, das Puppenmachen hat er ja aufgegeben in dem Sinne, nachdem er aus diesem Camp da rauskam. Also vielleicht war eine ganze Menge an Erlebnissen, die ihm gesagt haben, ach, das mit den Puppen möchte ich, glaube ich, nicht mehr tun.
Ja.
Aber er weiß nicht, warum wir das auf die Frau unbedingt beziehen müssen, aber gut. Zum Zweiten, also er hing immer noch gedanklich sehr an den Puppen. Vielleicht hat ihm das Puppenbauen keinen Spaß mehr gemacht, aber gezeichnet hat er die trotzdem die ganze Zeit. Und da sieht man eben auch, ne, er fängt also an, erotische Zeichnungen zu machen. Zum einen von Puppen, zum anderen aber auch von so merkwürdig, du weißt nicht, ist es Puppe oder ist es schon Mensch?
Und so ein bisschen auch Eldergott von Lovecraft,
ja,
in die Richtung.
Also die Art, wie er zeichnet, ich persönlich finde es super interessant.
Ja.
Aber, was ich hier ehrlich dazu sagen muss, diese Zeichnungen werden sehr schnell sexuell sehr explizit. Und dadurch, dass es dann auch wieder öfter heranwachsende Mädchen sind, wird das auch sehr schnell wieder sehr, sehr unangenehm. Und besonders schlimm finde ich, dass ich auch die Anmerkung gelesen habe, er hätte nicht nur gezeichnet, er hätte auch Fotos gemacht.
Mhm.
Ist so, sexuell explizite Fotos heranwachsender Mädchen, was?
Gut, aber also gerade in den 60ern und 70ern kam das noch häufig.
Ja.
Also in keinem Fall will ich das irgendwie gut reden, aber in der Zeit war
ja,
das häufiger der Fall.
Es gibt das, ja.
Und
ich glaube, das ist auch noch die Zeit des Nymphengedankens, ne? Die junge Frau als Nymphe, die dann irgendwie was, so die Kindfrau.
Und ich glaube, es kam halt einfach noch mit rein, diese. In dieser Zeit war halt auch die sexuelle Freibestimmung nochmal was ganz anderes,
ja,
und was sehr Großgeschriebenes. Und ich glaube, das kam
ja
alles so ein bisschen zusammen.
Ich glaube auch, also
also
war.
Also, wir reden ja jetzt so 60er, 70er, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, so ab den 50ern kannst du eigentlich erstmal
okay
sagen, ne?
Ja.
Also, das ist, ja. Ich habe auch, muss jetzt fairerweise dazu sagen, das war auch so ein Punkt, ich habe auch gar nicht erst angefangen zu suchen, ob ich die Fotos finde. Habe ich gedacht, nee, möchte ich gar nicht sehen. Danke.
Ich hatte schon kurz Angst, was jetzt als nächstes auf uns zukommt, wenn wir hier weiterflattern.
Um Gottes Willen, nur nicht. Also ich habe auch von den Bildern her, habe ich das rausgesucht, was sexuell wirklich nicht so explizit ist. Und was ich interessant finde, ist eben, dass er nicht nur dieses sexuell Explizite gemalt hat, sondern er hatte eben auch eine ehrliche Faszination, habe ich ja schon gesagt, für diese Kugelgelenke. Und das sieht man lustigerweise auch auf den Bildern. Also wenn er diese, wir haben diese eine Folie, wo einfach nur Hände drauf sind, wo er mit Händen geübt hat, wo Hände selbst aussehen wie ein Lebewesen.
Ja, also wir sind jetzt übrigens schon ein paar Seiten weiter. Ich habe gerade so mitgeklettert,
Gott, ja,
wir haben vergessen dazu zu sagen. Das waren jetzt auch mehr so begleitende Bilder,
genau,
die man nicht,
genau,
wo wir nichts beschreiben mussten unbedingt. Wenn ihr die nicht gesehen habt, ist nicht schlimm. Genau, aber hier ist jetzt genau, haben wir eine Seite, da sind die artikulierenden Hände, so
ja
heißt das Kunstwerk von 1954. Und weitere, ja, also immer noch diese Kugelgelenke, ne, die sind
ja
hier auch überall drauf gemalt, genauso
genau
auf dem ohne Titel links, wo auch, ich kann dir gar nicht sagen, was ist es, irgendein
es ist eine Hand eigentlich.
Also es ist eine Hand, okay, doch.
Aber die ist schon, die ist gebeugt halt, als wäre es irgendwie ein Spaghetti-Monster,
ja,
mit Kugelgelenken.
Genau, und die Kugelgelenke, die sind das, was heraussticht,
ja,
so.
Deshalb, also ich glaube schon, dass er bei den Puppen nicht nur einfach dumpf, oh, ich mache eine Kinderpuppe heiß. So, ich glaube schon, dass da
auf jeden
fürs
Fall
Handwerk durchaus eine Liebe dabei war, weil man sieht es ja dann auf diesen Bildern auch nochmal, dass selbst wenn es mal nicht sexuell ist, er trotzdem dem Puppenbau per se auch was abgewinnen kann. In dem Zusammenhang vielleicht möchte ich nochmal kurz erwähnen, ich hatte ganz, ganz zu Beginn der letzten Folge erzählt, was alles so ihm unterstellt wird, von wegen, was er da alles ist. So, er wäre ein Voyeur, er wäre pädophil, er wäre dies, er wäre jenes und unter anderem auch, er wäre sadomasochistisch veranlagt. Das ist jetzt so der Part, wo wir zu der Nummer kommen.
Oh, okay.
Zum einen aus eigener Formulierung, aus eigener Bestätigung heraus, er hat wohl die Werke von Desart gelesen und fühlte sich durch diese Werke dazu angeregt, Dinge zu illustrieren.
Okay.
Wo ich jetzt ehrlich sagen muss, so, ja, wer irgendwann mal ein Buch oder eine Geschichte von Desart gelesen hat, so, alles klar.
Also, ich sag mal so, ich lese seit, ich glaube, wir haben schon in der ersten
ja
Staffel mal über Desart gesprochen. Ich lese an die 120 Tage von Sodom immer noch mit
ja
sehr großen Pausen, weil nach ein paar Seiten muss man einfach mal durchatmen und
ja
was Schönes lesen.
Eben drum. Und das sind auch die Szenen, die beschrieben werden. ja, wenn man das liest und sich denkt, das sollte ich aufmalen, ist, dann bist du schon am sadomasochistischen Spektrum irgendwo mit dabei.
Ja.
Im Mindesten bist du interessiert, dich damit weiter zu beschäftigen. Und deshalb weiß ich nicht, warum es heißt, es ist eine Unterstellung, er wäre da so veran. So, ja, vielleicht macht er das selber nicht im Bett, aber zumindest ist es ein Interessenpunkt von ihm. Und dann kann man auch ehrlich sagen, das hat ihn beschäftigt. Fertig. Mhm. Muss man ja nicht sofort verurteilen, ne? Was uns dann zur nächsten Folie bringt und zum nächsten großen Punkt in seinem Leben. Zwischen so, man ist nicht ganz klar, 53, 54 rum. Der Krieg ist jetzt vorbei und Galerie Springer in Berlin kann eine Ausstellung von Bellmers Arbeiten zeigen zum ersten Mal.
Hat die was mit dem Axel Springer zu tun?
Bin ich mir nicht sicher,
okay.
Muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung.
Okay, gut.
Aber man darf jetzt zum ersten Mal seine Arbeiten wirklich in Deutschland zeigen, ohne dass ein Degeneriert-Stempel draufkommt. Und Bellmer ist anwesend zu dieser Ausstellung und trifft vor Ort eine surrealistische Schriftstellerin, die zusätzlich auch als Zeichnerin wohl noch bekannt ist. Bin ich mir nicht sicher, kenne ich nichts von ihr. Aber sie heißt Unika Zürn oder Unika Zürn. Bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht.
Ja.
Mit dieser Person wird er bis zu seinem Tod sehr eng zusammenarbeiten und nicht nur das. Das ist ein sehr obskurer Part seines Lebens.
Achso, die anderen waren ja relativ.
Die anderen waren relativ normal. Nein, aber der hier ist auch wieder, er lebt sein Leben in einem Fort auf derselben Welle. Das kann man schon sagen. Er zieht also mit Frau Zürn zusammen ins Pariser Hotel L'Espérance. Und die beiden haben eigentlich dieselbe Wohnsituation, die Bellmer all die Jahre in Nazi-Deutschland vorher hatte. Man geht nicht aus dem Haus, man hat keine Freunde, man hat wenig Kontakte. Und eigentlich schottet man sich komplett ab nach außen und arbeitet nur. Und die beiden arbeiten aber sehr gerne und sehr wiederholt zusammen. Er macht Bilder für ihre Publikationen und sie wiederum posiert zum einen für seine Zeichnungen, das ist das, was wir oben sehen, diese weißen Linien da. Und nebenbei bemerkt auch hier, man sieht es sehr schlecht, aber die Person, die so vorgebückt ist, das ist auch Frau Zürn und sie hat auch so eine rote, rosa Schleife aufs Haar geklebt bekommen. Also,
Schleife im Haar und nochmal so fast sexuell anspielende Posen. Und Kugelgelenke finde ich hier gerade keine, zumindest nicht so stark ausgeprägt.
Nein, tatsächlich, da hat er sie mal weggelassen. Zürn hat großen Respekt vor seiner Arbeit. Also sie wird auch häufiger zitiert, wie sie in lobender Art und Weise über Bellmer spricht. Mein Problem ist nur, die Art, wie sie darüber spricht, ist so ein Punkt, wo ich mir denke, wenn jemand das so sagt und ernst meint, ist es auch ein bisschen creepy. Da kriegst du komische Vibes von diesem abgedrehten Künstlerpärchen, weil sie sagt so Sachen wie, wer sich von Bellmer zeichnen oder fotografieren lässt, der nimmt mit ihm an seiner eigenen Abscheulichkeit teil. So, was?
Also, ich weiß nicht, du hast es jetzt sehr positiv. Vielleicht habe ich es auch gerade nicht richtig verstanden, aber von dem Vortrag her klingt das eher wie was, lass das.
Ja, also, ich war halt so ein bisschen irritiert, weil vielleicht auch, es war ein Zitat, was ich übersetzen musste. Vielleicht ist da in meiner Übersetzung was schiefgelaufen, aber irgendwie so dieses, die Beschreibung, dass sie steht andauernd Model für ihn und dass sie sagt, das Modelstehen ist so intensiv, dass sie dadurch an der eigenen Abscheulichkeit, es ist für mich unklar, ob an seiner oder an ihrer, dass sie da irgendwie dran teilnehmen kann, an irgendwas richtig Schlimmem, was einen irgendwie emotional anscheinend erniedrigt oder so, keine Ahnung. So, das ist ein merkwürdiges Lob.
Ja.
Also auf eine gewisse Weise wahrscheinlich schon ein Lob, um zu sagen, wie intensiv und wie treffend ein Künstler dein Innerstes darstellen kann. Aber andererseits, das hätte man positiver sagen können, just saying.
Ja.
Zum Zweiten, was hier interessant ist, 1954, also die beiden sind zwischen einem halben und einem Jahr wohnen die zusammen, erscheint in Frankreich ein Skandalbuch, Die Geschichte der O.
Ja, davon habe ich sogar auch schon gehört.
Ah, guck an. Ja, super.
Da gibt es auch eine Verfilmung dazu.
Ja, absolut. Diese Geschichte der O hat eine von Bellmers Lithografien vorne auf der Titelseite. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, warum denken die Leute, er hätte mit Sadomasochismus nichts zu tun? Oder warum denken sie, es wäre nur eine Unterstellung? Zum einen, er sagt, er liest die Werke von Desat, jetzt haben wir ihn auf der Geschichte der O. Für alle Uneingeweihten, das ist ein erotischer Roman, der eigentlich bis heute mit Desats Werken und der Venus um Pelz quasi so mit in dem Sternenhimmel der sadomasochistischen Literatur drin ist.
Aber das ist ein deutscher, oder?
Die Geschichte der O ist, glaube ich, ein französischer Roman.
Okay.
Also der, ich weiß, ja, von doch. Den Namen her klang das alles sehr französisch, hat jetzt aber ja auch nichts unbedingt zu sagen. Es könnte ja auch ein Deutscher sein, der das Ganze in Frankreich spielen lässt. Aber ich
oder
meine,
halt inspiriert
es ist
von de Sade, ne?
Ja, exakt.
Okay, ja, nee, ich überprüfe das mal so nebenbei, aber
ja, vielleicht nur so, warum ich das so ein bisschen beschreibe. Also in der Geschichte der O geht es um diese Frau O. Die heißt auch, die hat auch nur das O, die kriegt keinen ganzen Namen in diesem Roman. Und die beginnt halt damit, sich ihren Liebhabern unterzuordnen bis zu einem Extrem. Also die wird, glaube ich, auch an einem Punkt wirklich gebrandmarkt und sowas. Es ist schon, also es fängt an mit diesem sehr seichten SM und steigert sich quasi dann da hoch. Und interessant ist eben...
Es ist übrigens ein französischer Roman, du hast recht, ja.
Also interessant ist eben, dass hier kommt wieder so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Bellmer die Ästhetik interessant findet, ob er das Gedankenspiel interessant findet oder ob er das ehrlich sexuell interessant findet, dass er da wirklich in der Szene mit drin ist. Aber er und diese SM-Szene tangieren sich zumindest wieder halbwegs im Bereich von Frau Zürn, weil das Bild, was unten rechts auf der Folie drauf ist, diese...
Darauf warte ich schon die ganze Zeit, weil ich, ich habe keine Ahnung, was wir hier sehen.
Ja, dieses verschnürte Fleischpaket, das ist Frau Zürn.
Jetzt, okay, ja, ich sehe das Rückgrat, okay.
Ja. Also, es gibt mehrere Bilder, es gibt auch sexuell explizitere Bilder, wo er die, oder manchmal sieht man nicht genau, wer sie verschnürt, aber wo es einfach nur darum geht, die Frau Zürn nackt zu sehen und da ist halt eine Schnur um ihren Körper gewickelt und zieht sie halt so zusammen. Also das ist halt durchaus eine Komponente von SM. Und wenn ich jetzt so dazu nehme, wie auch, also das ist, finde ich, eine sehr explizite SM-Komponente. Bei den Puppen kann sich immer ein bisschen drum streiten. So, ja, ist es erotisch? Ist da, selbst wenn da irgendwie so ein Machtgefälle mit drin ist, das ist noch im Rahmen von was man kennt an wie nennt man das, in normaler erotischer Szenerie, wo man dann sagt, ja, die fällt aufs Bett und dann rutscht der Rock ein bisschen hoch. So dass, ja, okay, Bilder, die man so kennt, aber hier wirklich jemanden so zu verschnüren, dass der aussieht wie irgendwas, was du im Supermarkt an der Fleischtheke kriegst. Das ist jetzt schon ein bisschen expliziter. Das Bild wurde auch abgedruckt auf Zeitschriften.
Okay, ja.
Und interessanterweise mit dem Untertitel Keep in a Cool Place. Also,
Okay, ja.
Und fairerweise, man sollte auch dazu sagen, dass Bellmers Arbeiten als Künstler jetzt, wo er aufhört, Puppen zu machen, wo er mehr zeichnet und diese Fotos und so macht, immer noch gut genug ankommen, als dass er ein bekannter Künstler bleibt. Er wird zweimal zur Documenta eingeladen, was so quasi die Ausstellung zeitgenössischer Kunst weltweit ist. Wenn du zur Documenta darfst als Künstler, dann hast du es schon geschafft. Und er wohnt die ganze Zeit weiter mit Frau Zürn zusammen. Wie gesagt, sie beeinflussen sich gegenseitig. Man sieht ja, ne, sie ist auch ein Model für diese Fotos. Und 1960 verlässt sie ihn aber plötzlich zeitweilig, weil Frau Zürn ist erkrankt an paranoider Schizophrenie. Sie geht zurück nach Deutschland, um sich dort behandeln zu lassen und kehrt aber während den Behandlungen auch immer mal wieder nach Frankreich zurück, beantragt dann, dass die Behandlungen in Frankreich weitergeführt werden und produziert in dieser Zeit, in der sie diese ganzen Behandlungen durchläuft, sehr viele autobiografische Texte. Und einer davon ist insofern interessant, als dass sie beschreibt, wie sie in einer Anstalt saß eben. Sie war da als Patientin und nicht nur auf Besuch, sondern wirklich eingewiesen quasi. Und dort sieht sie den hysterischen Anfall einer anderen Patientin, die eben sich auf den Boden schmeißt und verdreht und ne, so halt die ganze Zeit am Kreischen ist. Und was sie sieht, beginnt sie mit Bellmers Puppen zu vergleichen. So im Sinne von, wie gut Bellmer doch diese merkwürdige Szenerie trifft, dass jemand sich so räkelt und präsentiert und zeitgleich das Ganze irgendwie zwischen, auf eine merkwürdige, makabre Weise, zwischen erotisch und abschreckend hin und her schwankt.
Ja.
Und lustig ist, dass auch einige Schriften von Ärzten zur damaligen Zeit, wenn sie über Hysterie oder wenn sie über solche allgemeinen Fälle auch, ich glaube bei Epilepsie auch, wenn man darüber geschrieben hat, wird auch häufig in einer Art und Weise über den menschlichen Körper geschrieben, dass man, wenn man nur die Beschreibung des Anfalls aus der Feder des Arztes liest, genauso gut meinen könnte, jemand hätte einen Text zu einer von Bellmers Puppen verfasst. Mhm. Also dieses, wie der Körper wirklich quasi zu einer Maschine wird oder zu etwas Puppenhaftem, was aussieht, als würde so ein unsichtbarer Spieler da so an den Fäden zupfen und sowas, dass das was Unheimliches hat. So diese ganzen instinktiven Assoziationen, die man hegt, wenn man auch die Fotos von Bellmer teilweise sieht. Es ist halt lustig, dass zum einen das irgendwie in der psychischen Krankheitsforschung quasi auch so mit demselben Bild beschrieben wurde. Mhm. Zum anderen, und da wird das Ganze dann ein Kreis, der Bellmer selbst hat unglaublich gerne solche Schriften gelesen. Der hat sich sehr dafür interessiert, wenn Ärzte beschreiben, wie Menschen in Anführungszeichen zu Puppen werden.
Okay.
Wie Menschen, wenn sie einen hysterischen Anfall haben, sich plötzlich verdrehen und anders sind als ein normal, was heißt normal, aber als ein geistig zurechnungsfähiger Mensch.
Ja.
Und irgendwie so dieses Reduzieren auf Maschinenstatus, Reduzieren auf Puppenstatus war dann wieder äußerst faszinierend für ihn.
Okay. Passt ja auch irgendwie.
Passt irgendwie. Ja. Und das ist auch wieder, das ist wieder so ein Punkt eben, wo ich dann schwanke, weil ich mir denke, ja, ich glaube ihm irgendwie auch ehrlich, dass er nicht einfach nur Sexpuppen gebaut hat.
Ja.
Ich glaube ihm ehrlich, dass da wirklich ein gewisses Interesse bestand für, was ein menschlicher Körper macht, wie ein menschlicher Körper im Bezug zu einem Puppenkörper steht. Vor allen Dingen, wenn er wirklich solche Schriften auch noch liest und auch sehr, er hat auch selber wohl drüber geschrieben, was er da gelesen hat. Fairerweise, teilweise, ich habe eine Sache gelesen, wo Bellmer wiedergibt, was er wohl als Studie gelesen hat. Und die Studien damals waren auch nicht ganz knorke.
Ja, gut.
Also, da war eine Studie über ein Mädchen, das ins pubertierende Alter kam und mit der ersten Menstruation erblindet ist. Und okay, das war die Schuld der Menstruation, aber noch merkwürdiger war, jetzt wo sie menstruiert, kann sie plötzlich durch die Nase sehen.
Klassische Studie, ja, davon ja, habe ich auch schon gehört, das passiert doch häufiger.
Als Frau kann ich bestätigen, in den ersten 5 Jahren mit Menstruation siehst du nur durch deine Nase. So, was zur Hölle? Also quasi, wenn das, und das ist ja eine, das hat halt ein Arzt geschrieben. Also das war dann auch sowas, wo ich da saß und dachte, ha, wenn man dann als Bellmer auch solchen Kram liest und dann versucht, den zu verarbeiten, ja okay, vielleicht kommen da irgendwie dann ja, rumme Bilder bei rum. Also
möglich.
Er existiert ja nicht in einem Vakuum, also vielleicht war die Welt genauso verrückt an einigen Punkten wie er. Mit Frau Zürn vielleicht nur noch, hat das Ganze ein tragisches Ende genommen, weil sie wohnte 1970 zwar wieder mit Bellmer zusammen, hat sich dann aber aus der gemeinsamen Wohnung in den Tod gestürzt.
Okay.
Und Bellmer hat danach noch 5 Jahre weiter in diesem Haus gewohnt, bevor dann auch er an Krebs gestorben ist.
Okay.
Also irgendwie dieses sein Werk und sein Leben sind beide in gleichem Maße abstrus. Und vielleicht auch deshalb, bis heute werden Leute durch Bellmers Werk und in geringerer Weise durch sein Leben, hauptsächlich durch sein Werk, beeinflusst. Und das ist so der Punkt, wo wir in den abschließenden Teil rübergleiten. Nämlich,
okay,
erstmal, wer auf YouTube nach Hans Bellmer sucht, der wird wie ich die lustige Entdeckung machen, dass es neben ein paar kleineren Dokumentationen, die sehr schnell versuchen, dir in 5 Minuten zu erklären, wer Hans Bellmer ist.
Haben wir ja auch geschafft. 5 Minuten mehr haben wir hier
absolut
auch nicht gebraucht.
Es gibt sehr viele Videos, wo einfach nur seine Arbeiten, also Fotos seiner Arbeiten gezeigt werden und dann ist da entweder eine düstere oder dramatische Musik dahinter.
Ja, ich kann verstehen.
Ja, bis vielleicht mit einer Ausnahme, da ist irgendwo so geistert so ein viertelstündiges Video herum, was total bizarr ist, weil das ist so eine lustige Jazzmusik. Like, und du denkst dir so, das passt überhaupt nicht auf die Fotos, die ich sehe. Aber
die
okay,
hatten bestimmt mit was anderem hochgeladen, was dann gesperrt wurde und dann irgendwas
auch
von den YouTube vorgeschlagenen Musikstücken ausgewählt.
Ja, aber es ist vor allen Dingen lustig, wenn man sich anschaut, wie Bellmer sich bis heute auf Künstler und Kunstprojekte auswirkt. Und
ja,
da habe ich jetzt einfach nur mal so wild ein bisschen Sachen halt dargestellt. Zum einen, es gibt eine Band, eine Post-Punk-Band, die sich Belmars Dolls nennt.
Ich glaube, es gibt zu fast allem eine Post-Punk-Band, genau, die sich so nennt.
Also ich habe auch keine Musik von ihnen gehört und ich habe auch keine expliziten Bilder gefunden, wo sie mit Puppen drauf sind. Ich fand nur witzig, dass sie sich effektiv nach den Puppen benannt haben. Es gibt Jake und Dinos Chapman. Aufmerksame und kunstfreundliche Zuhörer erkennen die beiden wieder. Die hatten wir einmal ganz kurz in der Gore-Staffel, weil sie da schon die blutrünstigen Bilder von Goya nachgebaut haben mit Puppen.
Ah, ja.
Die waren hier auch wieder ein bisschen am Werke, weil natürlich kennen die auch den Belmar und natürlich waren sie dafür zu haben. Also, sie haben ein paar Sachen gemacht, die irgendwie von Belmar inspiriert sind. Ich habe jetzt einfach mal so diese zwei total kuriosen Beispiele rausgepickt, weil ich die persönlich sehr unterhaltsam fand.
Die sehen sehr lustig aus auf jeden Fall. Und ja, also ich würde jetzt gar nicht unbedingt an Belmar denken, muss ich sagen.
Explizit nicht. Ich fand
das sind ja gar keine Kugelgelenke.
Ja genau, weil die Kugelgelenke fehlen nicht. Aber zeitgleich dachte ich so, es ist eine Kinderpuppe und diese Kinderpuppe wird so auf total hirnrissige Art und Weise erweitert und dupliziert und ist so, ah.
Und auch irgendwie sexualisiert.
Und auch, hauptsächlich, weil sie nichts anhat.
Ja, ja.
Aber so, ah, ich sehe das verbindende Glied und ich sehe die Idee, Puppenkörper irgendwie abstruser machen zu wollen.
Ja. Also, ich mag diesen, auf dem rechten Bild einfach diesen Arm mit dem Kopf dran auf dem Boden.
Ja, das ist auch so, okay.
Also ich könnte das in einem Horrorfilm sehen und tatsächlich so ein bisschen, zumindest diese Kreaturen hier, wir haben in unserer Splatter Day Night Folge über Evil Dead Rise gesprochen.
Ja.
Und der hat eine Szene, die hier so ein bisschen dran erinnert, muss ich sagen.
Ja.
Das ist eine finale Szene, deshalb will ich nicht zu viel sagen, aber
ja, weil man kann solchen Ideen in Horrorfilmen begegnen. Absolut.
Ja, auf jeden Fall.
Dann, Was mir sehr leid tut, ich habe es nicht mehr geschafft, Ghost in the Shell zu gucken, weil ich wollte es eigentlich unbedingt gucken als Vorbereitung auf diese Folge, aber es klappte nicht mehr. Ghost in the Shell 2 hat zum einen...
Wir sollten dazu sagen, das ist ein Anime-Film.
Das ist ein Anime-Film, genau.
Aus 1995.
Ist ein cooler Film, also kann man sich definitiv geben, selbst wenn man mit der Story nicht hinterherkommt, einfach die Bildgewalt ist schon...
Und ich glaube, zu Ghost in the Shell gab es auch ein amerikanisches Remake, fällt mir gerade ein, mit... Mit Scarlett Johansson, glaube ich.
Da ist aber so, dass der die Story vom ersten Teil übernimmt und sich nur in Bildern von Aspekten des zweiten Teils inspirieren lässt. Also
okay,
der
genau.
Hat den zweiten
ich glaube, ich habe auch gehört,
drin.
Dass der nicht so super toll sein soll.
Ach Gott, Hot Take von meiner Seite. Der erste Ghost in the Shell, der Anime, ist grandios. Unbedingt anschauen. Das amerikanische Remake ist, finde ich persönlich, nicht so furchtbar, wie die Leute sagen, weil ich sehe das auf einer Metaebene. Der Anime ist eine Frage, die in den Raum gestellt wird und Amerikaner tun, was Amerikaner am besten tun. Sie geben die amerikanischste Antwort, die ihnen einfällt, nämlich Mensch, Mensch ist gut, Mensch ist toll, ich bin Mensch, ich mag Mensch. Also, ja, okay. Also ich meine, es ist nicht so klug, es ist nicht so hoch, wie das Anime war, aber fairerweise, es ist halt die Antwort, die diese Leute geben wollten. Also okay, von mir aus. Und der zweite Teil ist auch nicht ohne Grund inspiriert von Belmar. Ich glaube, ich habe den Manga nicht gelesen, muss ich jetzt fairerweise auch sagen. Er beruht aber auf einer Geschichte, die im Manga vorkommt, wo es um Sexpuppen tatsächlich geht, mal schauen, ob ich das nochmal zusammenkriege, das ist eine Weile her. Diese Sexpuppen erlangen anscheinend Bewusstsein. Dieser Ghost in the Shell, der Geist ist quasi etwas, was eigentlich ein Programm sein soll in diesen Robotern und da werden aber tatsächliche Persönlichkeiten quasi in diese Sexroboter reingeladen und deshalb drehen die dann am Rad und töten irgendwie, ich glaube, ihre Kunden.
Okay.
Ich weiß, ich krieg's nicht mal 100% zusammen, aber quasi so, dass der Belmar in Referenz dazu gesetzt wird, zum einen, weil diese Puppen wirklich sehr häufig an den Belmar erinnern, also auch schon die Art, wie die Puppe da auf dem Filmcover liegt, könnte original ein Belmar-Foto sein.
Ja, das stimmt.
Zum anderen, Belmar kommt wirklich auch namentlich vor. Also ich weiß leider nicht mehr den Kontext der Szene, aber es gibt eine Szene, wo eben jemand echt so ein Buch in der Hand hat mit einer von Belmars Puppen drauf und nebendran steht noch Belmar die Puppe. Also quasi noch deutlicher kann sie gar nicht mehr werden, wenn es darum geht zu sagen.
Das ist auch tatsächlich übrigens für alle, die jetzt das Bild gerade nicht offen haben, es ist auch tatsächlich ein Bild, das wir vorher schon besprochen haben.
Ja.
Nämlich, wo Belmas zweite Puppe auf dem Boden liegt, mit, wo ich erklärt habe, das aussieht wie ein Stuhlbein.
Genau.
Das wurde ziemlich genau so nachgestellt. Also 100% nur der Hintergrund ist ein anderer.
Genau, und es wurde halt bunt gemacht, weil Anime und so.
Ja, genau. Aber mir fällt gerade auf, die haben da noch eine Schleife reingemalt, die mir eben gar nicht aufgefallen ist. Die ist auch auf dem Originalbild.
Ja, die ist auch im Original, stimmt.
Genau.
Die habe ich auch nicht gesehen.
Das ist zu hell da, ja, aber okay.
Ja, die ist zu weit im Hintergrund. Aber ja, also da ist der Belma definitiv als solcher beabsichtigt. Und dann, das ist so ein Punkt, der jetzt unterhaltsam ist, ich als großer Fan von Silent Hill 2, dachte, Belma in der Populärkultur, Silent Hill 2. Unbedingt, absolut, diese Mannequins, die in Silent Hill 2 durch die Gegend rennen, sie passen perfekt. Sie sind die Bebilderung der frustrierten Sexualität des Protagonisten. Also sie sind eigentlich sogar von ihrer Bedeutung genau das, was Belma mit seiner Puppe dargestellt hat. Und umso bizarrer ist, dass Masahiro Ito, der Monsterdesigner für diese Kreaturen, explizit gesagt hat, so, nein, das hat gar nichts mit Belma zu tun, das ist ein kompletter Zufall. Wenn er gewusst hätte, dass die Sachen so mit Belma verglichen werden, dann hätte er auch früher schon explizit gesagt, dass das nicht die Inspiration ist und dass das eigentlich auf einem japanischen Monster beruht. Ich habe nicht rausgefunden, auf welchem. Ich habe echt gesucht.
Aber japanische Monster gibt es auch sehr viele.
Ja, und vor allen Dingen, ich finde, das ist dann so einer der lustigen Zufälle des Lebens, weil nicht nur sehen diese Dinger wirklich genauso aus und in dem Spiel, die bewegen sich auch so, wie es von Belmas Fotos her aussieht, dass diese Puppe sich bewegen würde. Die Bedeutung ist halt auch wirklich 1:1 dieselbe. Ja. Das ist also halt so, was mich ein bisschen kriegt, dass ich das sehe und denke so, ha, okay.
Ja, auf jeden Fall ein verrückter Zufall. Aber kann tatsächlich ein Zufall sein. Also
ja, kann durchaus sein.
Vielleicht hat er auch einfach nur Angst, mit einem eventuell pädophilen BDSM-Mensch in Verbindung gebracht zu werden.
Fairerweise,
es könnte aber auch ein Zufall sein. Also ist beides wirklich nicht jetzt irgendwie sarkastisch gemeint, sondern Zufälle passieren.
Vor allen Dingen, und das vielleicht so als abschließendes Wort zu der ganzen Nummer. Interessant ist auch, dass gerade zu dieser zweiten Puppe wurde sehr häufig gesagt, dass die Unheimlichkeit der zweiten Puppe einfach nur in ihrer Form schon daher rührt, dass man den Freud jetzt sich wieder da zur Seite zieht und sagt, es ist halt eine Wiederholung im Körper selbst. Es sind zwei Unterleibe, die aufeinander sitzen und sich bewegen, als wäre es ein Körper. Das ist per se immer unheimlich. Dieses Wiederholen von Körperteilen, was eigentlich an dieser Stelle gar nichts zu suchen hat, ist sofort etwas, was alles in dir triggert, zu sagen, nee, nur weg.
Ja.
Und ich meine, ja, okay, fairerweise, das ist eine Idee, auf die kommt man eventuell auch, wenn man den Belma nicht kennt.
Das stimmt, das ist wahr. Genau, und dann waren das jetzt auch die abschließenden Worte zu dieser Folge, ne?
Ja.
Wir haben endlich diese PDF durch und sind jetzt auch mit Puppen in der Kunst durch, wenn ich das richtig habe.
Ja, ihr habt es geschafft.
Ja.
Keine Kultur mehr.
Also jetzt nächste Woche gehen wir dann das genaue Gegenteil von Kultur, wobei es ist auch irgendwie eine Art von Kunst. Wir reden über Sexpuppen. Da habe ich nämlich, das ist so unheimlich, was da alles gibt. Und dann laufen wir, glaube ich, so langsam mit den Puppen gegen Ende. Ich glaube, wir haben noch eine Folge über Filme, wo ich noch einiges vorbereiten muss.
Und ich glaube, dann ist die Abschlussfolge zu den Puppen und dann haben wir die Puppen hinter uns.
Ja, und dann sehen wir mal weiter, weil wir sind zurzeit am Überlegen, ob wir das Unheimliche dann einfach mal so langsam
ob wir das auslaufen lässt
beenden
dort, ne?
sollen, weil wir haben gemerkt, ich mache das jetzt mal einfach hier so offen in dieser Folge. Wir haben gemerkt, dass wir jetzt schon 2 Jahre am Unheimlichen sitzen.
Ja, und laut dem Originalplan von dem, was wir alles vorhatten, sind wir irgendwie nicht mal auf der Hälfte.
Ja, genau.
Also,
und da haben wir ein zu breites Thema gepackt. Und deshalb, vielleicht hören wir dann auf und packen das dann irgendwann in ein paar Jahren mal wieder aus.
Ja.
Weil wir wollen uns gerne mal mit was anderem beschäftigen. Auch was so ein bisschen kurzweiliger vielleicht wird.
Ja, wir liebäugeln bereits mit einem Thema für Staffel 3 und das schon seit einer ganzen Weile. Und tatsächlich, wir haben auch festgestellt, dass einige der Sachen, von denen wir überlegt hatten, hey, das wäre unheimlich, lass uns das doch in diese Unheimlichkeitsstaffel packen, eigentlich würden die auch in die andere Staffel passen.
Genau. Und deshalb, frage ich jetzt mal einfach so, schreibt doch mal in die Kommentare, was haltet ihr davon? Also hier entweder bei Spotify, ne, oder bei YouTube oder wo immer ihr uns schreiben könnt, fürchtenlehren@gmail.com. Bei Instagram schreibt uns einfach mal, was haltet ihr davon, wenn wir weitergehen und vielleicht das Unheimliche wann später nochmal machen.
Ja.
Wobei wahrscheinlich, egal was ihr schreibt, wir werden es wahrscheinlich trotzdem tun, weil
ich eure Meinung ist wertgeschätzt, aber nicht genau, so wirklich.
Wir sind sehr interessiert dran, aber es wird so langsam mal Zeit für was Neues. Und,
ja, also das Unheimliche macht Spaß, um Gottes Willen, aber es ist auch, es wäre ein interessanter Punkt, die Staffel dort zu beenden, weil eben die Puppen, die Wachsfiguren, das alles hängt sehr eng miteinander zusammen immer noch.
Ja, genau.
Und quasi, wenn man jetzt überlegt, was der Freud ansonsten noch gesagt hat, was unheimlich ist, das führt halt tatsächlich weg in weitere Gefilde.
Genau. Und es ist halt tatsächlich so, wir kommen hier sehr schnell vom Hundertsten ins Tausendste bei diesem Thema.
Oh Gott, ja.
Weil was ist unheimlich? Da gibt es so viele Unterthemen. Ihr habt jetzt gemerkt, wir reden seit 3 Monaten oder so nur über Puppen. Und sind jetzt so langsam, und wir haben wahrscheinlich nicht abschließend alles gemacht.
Nein, es gibt also alleine, kann man ja auch mal offenlegen, also normalerweise, wenn wir uns unterhalten, wir schauen auch, hey, was gibt's denn an verschiedenen Medien? Also so, was gibt's an Filmen, was gibt's an Büchern, was gibt's an Videospielen? Und alleine, wie häufig unheimliche Puppen in Videospielen vorkommen, da wirst du deines Lebens schon nicht mehr froh. Da hatten wir erst auch eine ganze Liste, was man da noch alles ausdiskutieren kann. Zu den Videospielen sind wir gar nicht mehr gekommen, weil wir dann gesagt haben, nee, guck mal, wir sind schon so lange an den Puppen dran, vielleicht gehen wir da lieber auf was anderes dann ein.
Ja.
So viele Bücher, die wir nicht genannt haben, wo auch aus von anno dazu mal bis heute Puppen unterschiedlich beschrieben werden, um sie gruselig zu machen. Also
Und wenn wir ganz ehrlich sein, wäre Puppen eigentlich schon eine eigene Staffel.
Oh boy, ja.
Und deshalb, wir sagen hier selbst, ich glaube, wir haben zu groß gegriffen und haben gedacht, wir machen jetzt ein schönes Thema, das Unheimliche, das passt doch, weil wir wollten eigentlich über Wachsfiguren reden, dachten, das ist zu kurz, nehmen wir doch das nächste größte Überthema, das Unheimliche.
Fairerweise so, der Aufsatz von Freud, also wer ihn noch nicht gelesen hat, dieser Aufsatz zum Unheimlichen, der lohnt sich tatsächlich für Horrorfans, der ist echt cool. Und der kommt auch sehr kurzweilig daher. Der macht diese knappen Beispiele, warum etwas unheimlich ist, und dann ist das fertig. Und aber wenn man dann wirklich dahinter steigt und sagt, ja, was hat er denn da aufgezählt? Und lass uns mal die ganzen verschiedenen Arten anschauen, wie so eine Puppe oder wie so eine Wachsfigur vielleicht unheimlich sein kann, wie das schon alles bearbeitet wurde, dann ist es plötzlich, dann sind es keine 30 Seiten mehr, die du mal an einem Samstagnachmittag liest, dann ist es schon, hui. Ja.
Genau, und vor allem, wir wollen ja dann auch auf alles eingehen, was uns interessiert und was uns anspricht. Und deshalb haben wir ja dann auch ein Interview mit einer besessene Puppenverkäuferin gehalten.
Ja, genau.
Und deshalb gehen wir in diese ganzen Themen so tief rein und reden seit 4 Wochen nur über Puppen in der Kunst, weil es Themen sind, die uns interessieren. Aber genau, das nächste, also was ich aber auch sage, ich habe das noch nicht mit Maike abgesprochen, aber wir werden diesmal auch keine Pause von mehreren Monaten machen, um in das neue Thema reinzukommen. Ich glaube, da brauchen wir nur eine kurze Pause, um es nochmal durchzusprechen.
Ja.
Dann starten wir relativ schnell. Wir haben ja auch inzwischen einen gestreamlinten Vorgang,
ja,
wie
so
wir die Folgen planen. Deshalb wird es keine monatelange Pause mehr geben, sondern nur vielleicht eine kurze zum Besprechen, und dann geht es relativ schnell weiter. Genau, jetzt sind wir irgendwie in Erklärungsnot und nee, das lassen wir jetzt.
Ja, das ist jetzt auch
wir
genug.
Wir wollen uns hier nicht rechtfertigen, wir wollten es nur mal erzählen.
Damit ihr wisst, hinter den Kulissen, wir planen durchaus Dinge, auch wenn es vielleicht nicht immer so rüberkommt, aber wir versuchen es.
Genau. Und deshalb, ich würde sagen, das reicht jetzt mit diesen Worten, haben wir den Hörern wahrscheinlich wirklich das Fürchten gelehrt.
Ja,
oh, wir hören auf.
Nee.
Genau, deshalb, ich würde sagen, danke fürs Zuhören. Und wir hoffen, wir konnten euch auch diese Woche wieder das Fürchten lehren.